Ostern ist nicht nur das Fest der Christenheit, nicht nur ein Familienfest. Ostern ist auch die Zeit der Ostermärsche. Sie begannen in den 50er Jahren, hatten dann Höhepunkte in den 60er und 80er Jahren. Damals ging es um Friedenspolitik, Kriegsdienstverweigerung und Atombewaffnung. Nun schreiben wir das Jahr 2024 und der Krieg ist zurück in Europa. In der Ukraine wird erbittert gekämpft, Frankreich erwägt, Truppen gegen Russland ins Feld zu schicken und der Ukraine damit zur Hilfe zu kommen. Die Gefahr eines ganz großen Krieges ist so groß wie lange nicht mehr. Das ist die Ausgangslage für die Ostermärsche 2024. In München wird die Gruppe München steht auf zum Ostermarsch einladen. Der beginnt morgen am Samstag um 14 Uhr auf dem Odeonsplatz. Wir begrüßen Oliver Hannemann von München steht auf. Herr Hannemann, guten Tag.
Grüß Sie Gott.
Der deutsche Verteidigungsminister fordert Kriegstauglichkeit. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das Gesundheitswesen für Kriege rüsten. Sie setzen mit dem Ostermarsch ein Gegengewicht. Was sind Ihre Beweggründe?
Ostermärsche sind einfach ein Muss in der heutigen Zeit, um hier ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Kriegstreiberei, die von der offiziellen Politik eingeleitet wurde. Und wir möchten nicht, dass Menschen sterben und Krieg als Mittel, um seine politischen Ziele zu erreichen, angewandt wird, weil dazu ist ein Menschenleben einfach zu schade. Und im 21. Jahrhundert sollte es möglich sein, dort andere Konfliktlösungsmodelle zu entwickeln.
Das, was Sie gerade gesagt haben, ist genau der Vorwurf gegen Präsident Wladimir Putin, dass er Krieg als Mittel politischer Zielerreichung einsetzt.
Das ist egal. Für mich geht es darum, es gehören zu einem Krieg immer zwei Personen, zwei Parteien. Und mir ist es letztendlich egal, aus welchen Gründen die sich die Köpfe einhauen. Ich möchte einfach, dass unsere Politiker sich dafür einsetzen, dass das nicht stattfindet. Aus welchen Gründen das stattfindet, gibt es viele Spekulationen. Letztendlich weiß ich nicht, um was es geht. Aber die Aufgabe der Politik sollte es sein, hier Lösungen zu schaffen. Deswegen gibt es eine Regierung, die sich dafür einzusetzen hat.
Die Forderung nach Verhandlungen in der Ukraine gab es in den vergangenen Wochen beispielsweise von Papst Franziskus. Sie kam auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht, von der AfD und in anderer Tonlage ja auch vom SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Ukrainer-Unterstützer halten dem aber entgegen und würden sicherlich auch Ihnen entgegenhalten, dass Sie damit die Ukraine schwächen und Russland stärken und Russland quasi einen Freibrief geben, weiterzumachen.
Dieses gegeneinander Abwägen finde ich ein bisschen seltsam, weil für mich ist Krieg eine Fortführung mit anderen Mitteln der politischen Ziele zu haben. Das Einzige, was mit Krieg und Waffenlieferungen erreicht wird, ist, dass die einzelnen Verhandlungspositionen letztlich verändert werden sollen. Dies kann gestärkt oder auch geschwächt werden, je nach Kriegsgeschehen. Aber dem Friedensziel kommen wir dadurch nicht näher. Das, was für mich Frieden bedeutet, ist, dass mindestens zwei Parteien an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie sie weiter miteinander leben möchten.
Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie so eine Verhandlung aussehen könnte, jetzt im konkreten Fall der Ukraine, die Russen haben einen relevanten Teil des Staatsgebietes bereits besetzt. Meinen Sie, dass es dabei dann bleiben wird? Also dieser Teil ist dann russisch und damit muss die Ukraine sich abfinden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Russland um Sicherheitsgarantien geht, dass die NATO nicht weiter nach Osten sich erweitert. Und ich finde, das ist ein legitimes Interesse, was zumindest diskutiert werden müsste. Inwieweit die Krim da ausgeklammert werden sollte, kann ich nicht beurteilen. Über die Rückgabe der bisher besetzten Gebiete, das wird schwierig, weil die NATO sich einfach selber in eine Sackgasse manövriert hat, meiner Meinung nach.
Jetzt ist es natürlich von uns, von München, Berlin oder Zürich aus, etwas einfacher, über diesen Konflikt zu sprechen. Vielleicht schwieriger, wenn man in Kiew lebt oder im Osten der Ukraine gelebt hat, bevor man geflohen ist. Meinen Sie denn, dass die Ukrainer verhandeln können? Denn aus ukrainischer Sicht begeht Russland Kriegsverbrechen und besetzt Teile des Staatsgebietes.
Kriegsverbrechen wüsste ich jetzt nicht, dass sie Teile des Staatsgebietes besetzen momentan, geht aus den Kriegshandlungen hervor. Aggressor offiziell ist Russland, ganz eindeutig. Sie haben den Krieg angefangen. Es gibt diese offiziellen Abstimmungen, sage ich mal, in diesen Gebieten. Was ich davon zu halten habe, weiß ich nicht, möchte mich da auch nicht so tief hineinbegeben. Aber es ist keine Lösung, weiter Waffen zu liefern und versuchen, ein Russland in die Knie zu zwingen, ohne eine Friedenslösung anbieten zu können. Russland ist eine Atommacht, das darf man nicht vergessen. Und die Gefahr der Eskalation ist einfach so groß, dass wir hier in München sagen, das darf nicht sein, sondern es muss alles Menschenmögliche getan werden, um eine friedliche Lösung zu finden. Deswegen gehen wir auf die Straße.
Die großen traditionellen Ostermärsche haben viele hunderttausend Menschen auf die Straße gebracht. Mit welcher Resonanz rechnen Sie morgen in München?
In München morgen wird es eine sehr moderate Beteiligung sein. Es ist Ostern, es ist schönes Wetter. Ich glaube, den Menschen ist diese Gefährlichkeit dieser Situation noch nicht so nahe gekommen, dass sie die Gefahr für sich persönlich erkennen, so dass es mehr ein Beginn einer neuen Friedensbewegung ist, die in den Ostermärschen dargestellt wird.
Das ist ein interessanter Punkt. Also ich habe ja von Karl Lauterbach gesprochen, der sich auf militärische Konflikte vorbereiten möchte im Gesundheitswesen, von Verteidigungsminister Pistorius, dann Emmanuel Macron, der darüber nachdenkt, selber Soldaten zu schicken. Also so deutlich, dass eine Kriegsgefahr durchaus denkbar ist, wie jetzt war es ja noch nie. Woran liegt es, dass sich dennoch keine große Friedensbewegung gebildet hat?
Meiner Ansicht nach sind es die Medien, die uns einfach teilweise Informationen vorbehalten oder sie so darstellen, dass alles darauf hinausläuft, dass wir kriegstüchtig werden. Weil Alternativen oder gegenteilige Meinungen erhält man nicht aus dem westlichen Fernsehen, sondern das kommt aus dem arabischen oder aus dem asiatischen Bereich. Es ist sehr schwierig, hier die Wahrheit tatsächlich zu finden. Wir sind einfach nicht vor Ort, sondern wir müssen das glauben, was uns berichtet wird.
Das Bündnis München steht auf, die Gruppe, die Sie da vertreten, die steht ja nicht nur für diesen Ostermarsch, die steht ja für viel mehr, beispielsweise für Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen oder auch für die freie Impfentscheidung. Passt das zusammen, wenn man für den Frieden auf die Straße geht, aber gleichzeitig diesen Hintergrund der Corona-Maßnahmenkritik hat?
Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Ich brauche mich über Corona-Aufarbeitung nicht mehr unterhalten, wenn bei uns Krieg herrscht. Für mich ist Frieden einfach die Priorität Nummer eins, die ich gerne wieder in den Vordergrund, und zwar überparteilich, über alle Konfessionen, über alles hinweg wieder ins Gespräch bringen möchte, damit Frieden wieder gelebt werden kann. Und zwar nicht nur zwischen den Ländern, sondern zwischen uns als Personen auch, zwischenmenschlich. Weil durch die Spaltung, die durch die Corona-Maßnahmen entstanden sind und passiert sind, durch Ausgrenzung, Diffamierung und was es dort alles gibt, oder aus Angst vor den anderen, dagegen muss was unternommen werden. Sondern wir wollen ja alle friedlich miteinander umgehen. Und dafür arbeiten wir uns. Und deswegen ist Frieden ein sehr wichtiges Thema. Aufarbeitung kann man dann gerne hinterher machen, aber es ist wichtig, weil es dieses spalterische Element hat. Deswegen muss es aufgearbeitet werden.
Jetzt könnte man als Münchner natürlich auch ableiten, also dieser Ostermarsch ist eigentlich etwas für Corona-Maßnahmenkritiker und deswegen könnten friedensbewegte Menschen dann ihrem Ostermarsch fernbleiben.
Nein, die Priorität ist einfach Frieden. Nichts anderes. Und jeder ist herzlich willkommen, der sich für den Frieden einsetzen möchte. Aus welchen Gründen und Motiven er dies auch immer tun möchte.
Ostern ist ja auch ein Fest von Vergeben, von Frieden. Haben Sie das Gefühl, dass mittlerweile es wieder möglich ist, zwischen Corona-Maßnahmenkritikern und beispielsweise willigen Impflingen zu vermitteln? Also gibt es da jetzt wieder mehr Kontakte zueinander?
Es gibt sehr viele Kontakte miteinander. Das ist ja das Ziel von uns. Es geht nicht darum, anzuklagen, sondern es geht darum, aufzuarbeiten. Das heißt, die Motive des jeweils anderen zu verstehen und gegenseitig in das Verzeihen kommen. Aufarbeiten bedeutet auch, ich muss einen Weg finden, wieder miteinander leben, miteinander zusammenzuleben.
In den vergangenen Tagen wurde in den Medien viel berichtet über die RKI-Protokolle. Es gab ganz unterschiedliche Publikationen. Im Cicero gab es einen ausführlichen Bericht darüber, dass es keine Evidenz für FFP2-Masken gegeben hätte. Auf der anderen Seite gab es vom gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen, Janosch Dahm, die Vermutung, dass die RKI-Protokolle und die Begleitung dessen auch von ausländischen Geheimdiensten gesteuert sein könnte. Wie ist Ihr Eindruck? Wie wird mit solchen neuen Erkenntnissen wie den RKI-Protokollen jetzt in den Medien und in der Politik umgegangen?
Da muss ich richtig Kritik üben. Und zwar, die Politik hat uns laufend erzählt, alles ist in Ordnung, wir machen das zum Besten, wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen, nach wissenschaftlichen Grundlagen. Aus welchen Gründen wird dann so viel geschwärzt bei den RKI-Protokollen und alle Einzelheiten nicht offengelegt? Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann brauche ich nichts schwärzen, in dem Sinne vielleicht Namen, okay, das verstehe ich. Um diese Diskussion weiterzuführen, ich finde, das ist zu kurz gesprungen, nur Fakten darzustellen, sondern ich finde es sehr gut, was Multipolar da gemacht hat, um diese Protokolle herauszuklagen, damit die Menschen sich selber ein Urteil bilden können. Das, was mich bei den Medien immer ärgert, ist, ich bekomme vorgefertigte Meinungen. Ich will aber als Zuschauer, Zuhörer doch Informationen haben und in der Lage sein, mir mein eigenes Urteil bilden zu dürfen. Das ist die Kritik, die ich habe an den Medien.
Morgen beim Ostermarsch werden es dann einige hundert, vielleicht auch wenige tausend sein, die mit Ihnen zusammen unterwegs sind. Bei Ihren Veranstaltungen immer mittwochs in München sind es wenige hundert Menschen, die dabei sind. Würden Sie sagen, das interessiert noch nicht genug oder das ist eigentlich schon richtig gut, dass es immer noch so viele interessiert, unsere Themen?
Meiner Meinung nach hängt das von der persönlichen Situation der Menschen ab. Für mich ist das beste Beispiel gewesen anlässlich der SIKO 2023. Da ist es uns gelungen, durch die Dringlichkeit des neu ausgebrochenen Ukraine-Krieges mehr als 25.000 Menschen auf die Straße für das Thema Macht, Frieden zu begeistern. Und das ist für mich ein Indiz dafür, es hängt davon ab, wie die Menschen angesprochen werden. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, dass momentan die Menschen noch gar nicht die Gefahr hier eines Krieges in Deutschland erkannt haben.
Die Ostermärsche ziehen durch die Städte in Erinnerung an die große Tradition, gehen auch an diesem Wochenende Abertausende für Frieden und Abrüstung auf die Straße. Ein Termin dafür ist morgen am Samstag in München. Die Gruppe München steht auf, startet ihren Ostermarsch um 14 Uhr am Odeonsplatz. Wir sprachen mit einem der Organisatoren und bedanken uns bei Oliver Hannemann.
Vielen Dank.